Sie werden es nicht so erleben wie dieser Pastor, der in den Himmel kam. Ich denke, Sie haben vielleicht einmal von ihm gehört. Und er wurde in die dritte Reihe gesetzt. Und in der ersten Reihe entdeckte er den Busfahrer der Stadt, in der er 40 Jahre lang Pastor war. Dann sagte er, das geht doch wohl nicht. Das ist doch eigentlich nicht fair. Ich habe 40 Jahre treu Gott gedient und ich bekomme nur die dritte Reihe und der Busfahrer die erste Reihe. Kommt ein Mitarbeiter des Himmels auf ihn zu und sagt, es ist sehr, sehr einfach zu erklären. Wenn Sie gepredigt haben, haben die Leute geschlafen. Und wenn der Busfahrer Bus gefahren ist, haben die Leute gebetet. Das ist der Effekt und der große Unterschied zwischen Ihnen beiden. Professor Riegmann wird sicher nicht zu dieser Kategorie gehören. Er ist Ordinarius an der Universität Klagenfurt in Österreich. Er ist aber auch Unternehmensberater. Seine Hauptthemen sind Management und Führung. Und heute Nachmittag spricht er mehr über das Spannungsfeld von Führen und Verführung. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn gleich hören werden.
Ich habe ein eigentlich unangenehmes Thema. Das ist nicht sehr attraktiv. Verführung. Verführung im Spannungsfeld von Führung und Verführung. Ich habe mich denn entschieden, nicht so viel über Führung zu reden. Ich habe da viel drüber geschrieben und gemacht und getan und gelernt, weil dieser Kongress so viel gute Inputs, Impulse, Erfahrung liefert über Führung. Ich denke, Sie haben einen riesigen Schatz an Reichtum hier. Was weniger belichtet ist, ist dann das Thema Verführung und darauf möchte ich mich spezialisieren. Ich fange mal an mit einem Bauernhaus, Bauernhof. Es war ein Bauernhof, der war ziemlich runtergekommen. Der Bauer war dem Alkohol verfallen. Es gab eigentlich nur noch ein Schwein und ein Huhn. Und sonst gab es nichts mehr zu tun. Und das Huhn hatte eines Tages eine super Idee. Sagt, du gingst zum Schwein, Kooperationspartner. Das können Sie schon mal überlegen, was Führung und Verführung jetzt ist. Kommt das Huhn zum Schwein und sagt, ich habe eine super Idee, wie wir in diesen öden Laden wieder Leben reinbringen und Geld verdienen. Ja, sagt das Schwein, was hast du? Ja, ich habe eine super, wir machen eine Hemm- und Ex-Bude auf. Da kommen die Leute vorbei, können schön essen, wir machen Kohle. Das dumme Schwein, also das Schwein war etwas dumm. Stutz sagte, aber wie geht denn das? Ja, sagt das Huhn ganz einfach, ich gebe die Eier und du den Schinken. Da sagt das Schwein nach einiger Zeit, aber da gehe ich doch bei drauf. Ja, sagt das Huhn, so ist das immer bei Kooperation. Also passen Sie vor dem nächsten Joint Venture auf. Ne? Aber das hat einen ganz ernsten Hintergrund. Wenn man unsere Geschichte als Menschheit mal zurückdreht und wir kommen wieder ins Paradies, Adam und Eva, unser Vater, der im Garten spazieren geht, der uns geschaffen hat, gesagt hat, ihr könnt alles genießen, eine Ausnahme. Die Schlange kommt und sagt, hat Gott gesagt, ihr dürft von nichts was haben, kein Baum essen, nur von dem einen. Ne? Erster rhetorischer Trick. Nein, sagt Eva, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem nicht. Und dann bietet die Schlange Kooperation an. Sagt, guck dir doch mal die Frucht an. Gott weiß doch, was da läuft. Der ist nämlich neidisch, denn in dem Moment, wo er anfängt, von dieser Frucht zu essen, werdet ihr sein wie Gott. Ist das nicht ein dickes Versprechen? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wie Faust die Weltformel entdecken und nicht mehr im sauren Schweiß zu kramen, was ich nicht weiß und erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das werdet ihr erkennen, werdet sein wie Gott. Eva sah die Frucht an und sie entdeckte, sie war schön für die Augen, Augenlust, Johannes, erster Brief, gut zur Speise, Fleischeslust und dass sie klug macht. Sie nahm von der Frucht und was ist passiert? Seitdem sterben wir sterbend dahin, so muss das übersetzt werden. Keine Rede, dass wir wie Gott geworden sind, sondern wir stehen seitdem, wenn wir nicht wiedergeboren sind und nicht Jesus als unseren Herrn angenommen haben, unter der höchst raffinierten und brutalen Diktatur der Sünde des Satans. Das ist einfach Tatsache. Von Gut und Böse unterscheiden ist sehr schwer geworden. Der erste Ehekrieg bricht aus. Die erste Schuldverschiebung, die Frau, die du mir gegeben hast, ne? Können Sie in jeder Ehe nachgucken. Hättest du mir doch eine andere Frau gegeben, dann ging das doch viel besser. Die Frau sagt, ja, die Schlange hat mich betrogen. Zum Schluss sagen sie, wer hat denn die Schlange geschaffen? Gott. Gehen Sie mal in ein Gefängnis rein und fragen Sie die Leute, wer schuld war, dass sie im Gefängnis sitzen. 98% sagen, ich bin nicht schuld. Schuldverschiebung. Also sie haben den ganzen Auftakt da des geschichtlichen Elends, die vielen Blutspuren, wo wir durchgehen. Jesus war der Einzige, Gott sei Dank, der diese Kooperationsangebote Satans, denken Sie an seine Versuchung in der Wüste, nicht angenommen hat. Er hat bis zum Kreuzestod widerstanden. Bist du Gottes Sohn, steig doch herab. Er hat sich nicht geholfen. Und das ist unsere einzige Hoffnung, dass er in uns lebt und wir brauchen seine Weisheit, sein Können, seine Kraft, um in diesem Krieg, um die Weltherrschaft überleben zu können. Ich denke mehr und mehr, dass es wirklich um Weltherrschaft geht. Die Bibel sagt das ganz klar. Alle Knie werden sich vor Christus beugen. Er wird wiederkommen, tausendjähriges Reich. Der Fürst dieser Welt, dessen Macht ist gebrochen. Man kann die Menschheitsgeschichte also verstehen in einem permanenten Spannungsfeld zwischen Verführung durch den Satan und Führung durch unseren guten Hirten. Der ist für uns gestorben, der hat sich foltern lassen, damit wir aufwachen. Der Satan würde sich nie foltern lassen für uns, der foltert uns. Im Gegenteil. Aber er verspricht viel. Und das sehen wir überall, und wenn wir uns reinhorchen, das sehen wir in den Weltreligionen, er verspricht uns, du wirst sein wie Gott. Das ist das Hauptverführungsangebot, kooperier mit mir, dann wirst du sein wie Gott. Nach deiner Pfeife werden die Puppen tanzen, auf dein Wort wird gehört. Du kriegst die Sache in den Griff, dein Leben gehört dir, wem denn sonst, mach das Beste aus. Jesus sagt was ganz anderes, Paulus sagt, ihr gehört nicht mehr euch selbst, ihr gehört Christus. Wenn ihr aber Christus gehört, gehört euch alles. Alles ist euer, ihr aber Christus. Diese Verführung muss man sehen und die fängt schon im kleinen Alltag an, eben beim Führen. Wir haben ja im Führen, in der Führungssituation Dinge manchmal, wo wir mit klarkommen müssen, das kann man wahrscheinlich gar nicht sehen, doch. Augenblick Geduld, ich muss jetzt hier die Technik beherrschen, ich muss jetzt andersrum zoomen. Gucken Sie mal, da sitzen Sie in so einer Sitzung drin, ne? Sehr unscharf, aber... Die Leute haben alles andere im Kopf, als das, was der Chef gerade sagt. Ne? Sag mal, wir müssen uns um unser Working Capital kümmern und der eine denkt an ein Segelboot, der andere an den Urlaub, der andere an eine Frau, was weiß ich, alles Mögliche. Jetzt müssen sie diesen Flohsack zusammenkriegen, den fokussieren auf ein Ziel. Die Leute müssen wissen, wo das Tor steht, das muss denen Spaß machen zu spielen. Die müssen die Kondition haben, das Know-how dazu und die Qualifikation, den Freiraum, das muss ich in den Griff kriegen. Manchmal sind Teamsituationen so, wir wollen ja ehrlich sein, nicht schön Färberei, sondern wie sieht die Realität aus? Ne? Können Sie das sehen? Das ist unscharf. Ne? Ich brauche unbedingt Ihr Feedback, sonst bin ich hier verloren. Wird auch nicht besser. Ne? Können Sie sehen, die sitzen da alle bewaffnet mit Kanonen. Sowas schon mal erlebt oder erlebt nur ich das? Ich will Sie nicht langweilen damit. Ne? Manchmal... Kommt mal überhaupt nicht mehr weiter. Ich habe sowas gehabt 2 Jahre lang. Ich wusste nicht mehr, wie ich reden soll. Augenblick. Ich habe zu wenig mich trainiert vorher. Ja, also super. Ist auch nicht besser, ne? Ja? Ja? Also wie komme ich an diesen Kommunikationshammer ran, wenn ich im Glaskasten sitze? Ich habe mich selbst eingeglaselt. Wunderbares Zeugnis kann ich Ihnen geben. Ich habe einen zum Diplomanten gemacht, Betriebswirt, dann zum Doktor und dann zum Professor. Ein wirklich hervorragend qualifizierter Mitarbeiter. Und auf einmal wollte er meinen ganzen Laden übernehmen. Sägt er meinem Stuhl. Giftig und bissig. Hör mal, wenn das deine Homepage ist, sag es gleich. Wenn es nicht unsere ist, dann mache ich meine eigene auf. So fing er an, mit mir zu reden. Ich habe gekocht. Ich sage, was ist los? Und ich wusste, das ist eine Trainingsstrecke von Jesus. Jesus ist ja ein Trainer. Haben Sie schon mal gemerkt, dass die Bibel voll davon ist, dass wir alles Führungskräfte werden sollen? Das glaubt man gar nicht erst. Wir sollen über Städte regieren. Jesus gibt uns Städte. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr über Menschen richten werdet? Noch viel mehr. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wisst ihr nicht, dass ihr mit mir auf meinem Thron sitzen sollt und herrschen sollt, die Heiden sogar zerschmettern sollen wie Töpfergefäße? Also wenn das keine Führungsaufgabe ist, und so entdecke ich immer mehr, mein Leben ist ein Training wo Jesus mich trainiert für eine zeitliche und für eine ewige Aufgabe. Und haben Sie schon mal ein Training gesehen, was gemütlich ist? Da müssen Sie permanent aus der Komfortzone raus. Da müssen Ihnen die Muskeln wehtun, erst dann wächst Kraft. Ich glaube, es schläft noch keiner. Ne? Und dann habe ich den Psalm 39 bekommen. Da steht dann, da schreibt der Psalmist, und es brennt in mir. Also Wut und Hass hat in mir gekocht. Ich weiß, dass Wut und Hass Sünde ist. Aber der war da. Und dann habe ich diesen Psalm bekommen, zweimal, einmal ein Jahr und ein Jahr später. Und dann geht der Psalm, ich denke, mich trifft ein Hammer, so ungefähr wie da, und das war wirklich ein Hammer. Herr, lehre mich bedenken, dass es mit mir zu Ende geht und ich eines Tages davon muss. Und wir Menschen verbringen unser Leben wie ein dummes Geschwätz. Was mache ich denn da mit meinem Mitarbeiter? Reagiere ich auf Hass mit Liebe, Vergebung oder draufschauen? Strategien, wie kriege ich den Kleinen? Also da kann ich nur zur Ehre Gottes sagen, dieser Psalm hat mich so gerettet, so geholfen und nun ist mein Mitarbeiter, kommt zu mir, freiständiger Professor, dem habe ich gar nicht mehr viel zu sagen, wie können wir eine Learning Community wieder hinkriegen? Wie können wir ein Klima hinkriegen, wo wir voneinander lernen? Wir sind fast die Tränen gekommen. Der Teufel hat mich permanent versucht und gesagt, nimm deine Machtmittel, deine Intelligenz, alle Strategie, den kriegst du schon kalt. Das sagt die Sünde doch in uns, oder nicht? Bei mir geht es jedenfalls so. Und da haben wir einen Hammer gefunden und der Hammer ist ganz allein Gott gewesen. Manchmal sieht die Situation so aus, kennen Sie das vielleicht? Sie haben da so Einzelkämpfer, die sollen es in ein Team bringen, dann fangen die an zu raufen und zum Schluss sind es dann gehorsame Soldaten, aber ohne Kreativität. Und das war keine Anspielung auf, nein, wirklich nicht. Das war keine Anspielung. Solche Situationen, nicht? Alle rein in das Hamsterrad, ordentlich treten in der Tretmühle, Strom erzeugen. Und was ist der Sinn von dem Ganzen? Haschen nach Wind. Müssen Sie fertig werden. Wer führen will, muss Sinn bieten. Man sollte nie vergessen, dass er als Führungskraft, oh, das muss ich runterzoomen. Führungskraft sind Sie immer ein Teil des Systems. Bei Unternehmensberatung ist es geradezu typisch, dicke Ergebnisprobleme, Diagnose machen, woran liegt es da. Es liegt nie an der Führungsmannschaft. Haben Sie das schon mal erlebt? Es liegt nie am Chef. Sie sind immer ein Teil des Problems und ein Teil der Lösung. Gut, jetzt ist eben die Frage, jetzt kommt eben der Versucher, jetzt kommt die Versuchung, die Verführung, ich muss mir irgendwie helfen. Da sagt dann das Huhn, sie, Kooperationsangebot, Teufel, Schweinehund, ne, kommt und bietet an, ja, guck doch mal, da gibt es noch ein paar Methoden. Zum Beispiel den einen machst du nicht, lob ihn doch in eine Aufgabe rein. Geh über den Flur und sag, wissen Sie, Sie sind unser bester Mann, keiner kriegt das in den Griff, wir brauchen Sie, bitte übernehmen Sie dieses Projekt. Kann der noch Nein sagen? Also ich fange an zu manipulieren und meine Mitarbeiter zu verführen. Ich kann ihn auch befördern. Ich habe einen Schraubendreher, der ist immer super, dreht alle Schrauben ganz gut und weil er immer pünktlich ist, adrett und zuverlässig ist, eines Tages ist eine Stelle frei, ich befördere ihn, mache ihn zum Oberschraubendreher. Was macht er denn als Oberschraubendreher? Der beweist allen Unterschraubendreher, dass er die besten Schrauben drehen kann. Sagt, lass mal gehen zur Seite, lass mich mal machen. Aber er ist keine Führungskraft. Er macht alle Leute sauer, er kriegt selbst einen Herzinfarkt, weil er die ganze Arbeit nicht mehr schafft. Was steckt denn dahinter? Ich als Chef habe nicht Lust, mich mit meinen Menschen zu beschäftigen und schiebe nur Sachgründe vor und lasse Menschen in Sachfallen hineinlaufen. Und dann kommen sie mit ihrem Leben, mit ihren Talenten überhaupt nicht klar. Und da kann ich nur sagen, habe ich eh gewusst, Pflaume, weg damit. Ne? Personalentwicklung, fortbilden, damit er fort ist. Schwachstellen ausnutzen. Wo springt denn der oder die an? Welche Mohrrübe muss ich denn vor dessen Nase halten? Welche Lockstoffe, Karriere, Status, Macht, Geld, Sex, Privilegien, Wissen, grandiose Visionen, damit kann ich viele Menschen verführen, mit Heldentum, mit Helfersyndrom sowieso, da kannst du permanent gute Taten tun. Die Bibel sagt, tote Werke sind das. Gute Taten suchen, wenn du aus so einer Motivation kommst. Ich kann auch Welterlösungsprojekte machen. Symptombekämpfung wird häufig gemacht, das ist eine Verführung. Wenn ich den und den entlasse, ich habe eine kleine Tischlerei mit 25 Leuten beraten, der fünfte Werkstattmeister drohte mit dem Selbstmord. Der Chef war völlig kaputt und er suchte jetzt einen sechsten Werkstattmeister. Er sagt, das ist eine reine Symptombekämpfung. Es hat sich dann herausgestellt, dass er das Problem ist, dass er überhaupt nicht mit Menschen klarkommen konnte und alle seine Unmöglichkeiten auf den Werkstattmeister lud und das auf jeden neu und somit musste er permanent neue Werkstattmeister haben. Also das sind alles so Verführungen, die der Teufel auch anbietet, damit man da halbwegs klarkommt und man kommt ja nicht klar. Gucken wir uns mal ein paar Cartoons an, wie das so dargestellt wird. Das kommt aus dem Manager-Magazin. Das ist eine Führungskraft, Mephistopheles, was sehr Religiöses, Geheimnisvolles, wird ihnen angeboten. Damit kannst du deine Führungspower vergrößern, deine Intelligenz vergrößern. Denken Sie an die Hem&X-Kooperation. Wie ich eingangs sagte, ist aber anscheinend diese gesamte Verführungsproblematik in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Und das ist jetzt das Bild, mit dem ich Sie quälen muss. Ja. Na. Sie sehen ganz grob, da gibt es zwei Bereiche. Als Führungskraft, und das fand ich hervorragend am letzten Vortrag, wenn ich denn wirklich mein Leben Jesus übereignet habe, muss ich mich doch permanent fragen, added value, füge ich dem Reich Gottes Wert bei oder nur mir selbst? Wo schaffe ich Mehrwert? Welche Ziele verfolge ich? Welche Mittel setze ich ein? Ich kann das übertragen auf das Weltgesamte. Und ich glaube, dass das richtig ist, darüber zu sprechen, weil die globale Entwicklung, in der wir uns befinden, uns alle immer mehr ergreifen und erfassen wird, ob ich einen Fünf-Mann-Laden habe oder 500.000 Leute habe. Wir kommen immer mehr, vor allen Dingen als Christen, in eine Entscheidungssituation rein, die offensichtlich immer digitaler wird. Ob uns das passt oder nicht. Und die Bibel ist voll davon. Gucken wir uns das ganz kurz an. Hier gibt es jemanden, der bietet Leben an. Selbstverwirklichung. Krieg dein Leben in den Griff. Du sollst doch was vom Leben haben. Du lebst doch nicht umsonst. Es gibt verschiedene Hem&X-Angebote. Kriminelles Leben, wollen wir nicht so gerne darauf eingehen, obwohl es das auch immer mehr gibt, hilft dir selbst. Es gibt aber zwei Tendenzen, die sehr stark sind, die ich nur umschreiben kann mit einem Begriff, der noch nicht veröffentlicht ist. Ich nenne das Vorbeizielgenauigkeit. Vorbeizielgenauigkeit. Vorbei, Zielgenauigkeit. Ich muss Ihnen eine Bibelstelle vorlesen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht, aber je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, das einzig wirklich lohnenswerte Buch ist dies hier. Aber echt, ich meine nicht, weil sich das gehört, sage ich das, sondern bitte hören Sie genau zu, es geht uns alle an, in Zeit und Ewigkeit. Paulus im 2. Thessalonicher Brief, Luther-Übersetzung, sagt, denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Geheimnis. Das ist nicht plakativ, offen, liegt auf dem Tisch, man kann alles gleich sehen. Das findet mehr unterm Teppich im Keller in den Katakomben statt. Unterm Eis. Schon regt sich das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Vielleicht der Heilige Geist, vielleicht die Entrückung. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Ist das nicht wunderbar? Einfach dadurch, dass Jesus erscheint, ist er weg. Aber vorher gehen wir noch durch eine Trainingsstrecke offensichtlich auf Tod und Leben. Es wird dann wieder sehr teuer, Christ zu sein. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, jetzt kommt unser Stichwort, und mit jeglicher Verführung, nochmal, jeglicher Verführung. Dem Teufel ist nichts heilig, auch die Heilige Schrift nicht. Den Sohn Gottes hat er mit der Heiligen Schrift versucht. Mit jeglicher Verführung, mit lügenhaften Zeichen und Wundern. Mit lügenhaften Zeichen. Da wird so getan, als ob. Es sieht aus wie eine total perfekte Imitation Christi. Das ist die Vorbeizielgenauigkeit. Es ist so, als ob der Widersacher in diesem Krieg, wer wird die Weltherrschaft haben, der Fürst der Finsternis oder Jesus Christus, der Sieg ist ausgemacht, aber der Satan glaubt das nicht. Seien Sie nicht sauer, wenn ich zu viel über den Satan rede. Das ist nicht Propaganda für ihn, sondern Aufdeckung seiner Strategien. In diesem Zweikampf wird, das ist die Verführung aller Verführung, die Erzverführung, wird er versuchen, sein Reich hinzukriegen, dass es für den, der keinen Heiligen Geist hat, wie das Reich Gottes aussehen wird. Es wird so brutal ähnlich aussehen, dass man es fast nicht mehr vom Wahren unterscheiden kann. Wolf und die sieben Geißlein, bist du unsere Mutter? Kreide fressen, weiße Pfoten, schon haben sie für die Mutter gehalten, aufgefressen. Und jetzt geht es noch weiter. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen. Also dieser Böse, der gesetzlose Mensch, der keinen Gott anerkennt, kein Gesetz anerkennt, von sich selbst sagt, er setzt sich in den Tempel, wir sind der Tempel Gottes, in unser Herz reinsetzen sich will und sagt, du bist Gott, ich bin Gott. Warum? Der Mensch der Gesetzlosigkeit. Sehen wir nicht die Zunahme von Gesetzlosigkeit? Wertezerstörung? Und jetzt kommt etwas, was man wirklich verdauen muss. Wissen Sie, wer diesen Irrwahn, so übersetzt die Elberfelder das, diesen Irrwahn der Verführung schickt? Weiß das jemand? Gott. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung dieses Irrwahns. Wahn, ich wähne mich, auf der richtigen Seite zu sein. Das ist ein riesiger Irrtum. Ich wähne mich, aber ist nicht. Sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden, das sagt nicht ich, sondern Paulus, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Hören Sie sich das Wort mal. Liebe zur Wahrheit. Die Wahrheit, die Jesus über mich sagt, Sündenerkenntnis, Verführung widerstehen, auch wenn es mich was kostet, den geraden Weg Christi zu gehen, dieses muss ich mehr lieben als mich selbst. Sonst glaube ich dieser Vorbeizielgenauigkeit, die so grandios ist, dass ich den Unterschied nicht mehr merke. Die deutschen Christen bei Hitler haben Hitler als einen Boten Gottes der Vorsehung begrüßt. Es ging bis in pietistische Kreise hinein. Und um diese Erzverführung geht es mir. Und ich hoffe, dass das rüberkommt. Dass Gott uns nicht dahin gibt, weil wir es zu leicht nehmen und nicht genügend Öl. Sie kennen die 10 Jungfrauen. Und dann nicht mehr unterscheiden. Und das sind diese zwei Wege. Der eine Weg ist natürlich Rechtfertigung, alles geschenkt aus Gnaden. Wir müssen vertrauen und gehorchen, das ist der Weg der Heiligung. Da geht es drunter und drüber, das ist Training, aus der Komfortzone. Und Gott schickt auch Verführung und Versuchung, lässt sie zu, damit wir getestet werden. Kein Auto geht ohne Teststrecke auf den Markt. Wir werden getestet, weil wir sollen Führungskräfte werden. Die gute Botschaft ist ja, dass Gott ein unbegreifliches, alle Maßen übersteigendes Ziel mit uns vorhat, nämlich die Führungskräfte seiner zukünftigen Welt zu werden. Also wenn denen das nicht aus dem Hocker reißt, ich finde das faszinierend. Das gibt Sinn, da brauche ich keinen Tag mehr depressiv sein. Überhaupt nicht. Lohnt sich gar nicht. Sondern Gott hat eine so großartige Aufgabe, nebenbei anscheinend für uns alle, nicht nur für die Führungskräfte, denn Paulus spricht zu den Leuten in der Gemeinde, ihr sollt die Engel richten und ihr sollt die Menschen richten. Da sagt er nicht, Führungskräfte sollt. Ne? Es ist so eine großartige Zukunft, hat Gott für uns eine solche Aufgabe, sollen wir machen. Und das Leben ist ein Training, wo wir auf diese große Aufgabe vorbereitet werden. Da finden Versuchungen und Verführungen statt. Und wenn ich das kapiere, ich habe Ihnen ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählt, dann überwinden wir. Und wer überwindet, wie ich überwunden habe, der wird sich mit mir auf den Thron setzen können, sagt Jesus. Billiger geht's nicht. Also ich denke, wir gehen einer Führungs-, Weltführungs- und Verführungssituation gegenüber. Ich habe es hier oben mal so angedeutet, einem antichristlichen Reich. Und jetzt muss man das genau sich angucken. Antichristlich heißt auch im Griechischen anstatt Christus. Bitte vergessen Sie nicht, dass da Christus drin steht, im anstatt Christus. Da steht nicht anstatt Teufel, der stinkt und quiekt, wenn man mit einem Klumpfuß kommt, nein. Sondern anstatt Christus. Und seine höchste List wird die sein, uns permanent zum Guten zu verführen. Zum Guten zu verführen. Zum Schlechten zu verführen, das erkennt man sofort. Das ist dümmlich. Weil die Raffinesse und Intelligenz der Verführung wird so groß sein, dass es uns zum Guten verführt. Ich will Ihnen kurz mal ein paar Bausteine zeigen, dieser letzten Verführung, so wie ich das sehe. Es wird alles ganz rational laufen. Die Rationalität ist mir klar geworden. Es ist ökonomisch, es ist bequem, es ist schnell, es ist vernünftig. Es geht Schritt für Schritt, baut sich auf. Es ähnelt dem Frosch, der im Wasser gekocht werden soll. Nicht? Der springt raus, also kaltes Wasser und langsam erhitzen. Müssen wir mal probieren. Ne? Der Frosch merkt es gar nicht, dass er gekocht wird und springt nicht raus aus dem Topf. Also langsames Kochen in der Vernünftigkeit rationeller Entwicklung, die so toll aussehen, dass man überhaupt nichts dagegen haben kann. Und wer was dagegen hat, kann nur noch hirnrissig sein. Wenn Sie im Kommunismus was gegen den dialektischen Materialismus hatten, weil der die Wahrheit war, konnten Sie nur geistesgestört sein. Sicherlich eine Weltregierung, unsere globalen Probleme können wir ja regional gar nicht mehr lösen, es gibt da keine Grenzen für unsere Probleme. Es wird sicherlich auch eine Weltkirche geben, weil die Religionen müssen zusammenkommen. Es wird sicherlich eine Religion der Toleranz geben. Und Sie wissen schon, der Einzige, der nicht tolerant ist, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, ist der intoleranteste von allen. Sie können sich vorstellen, in einer Welt, die an den Toleranzglauben glauben wird, wird Jesus Christus Staatsfeind Nummer 1 sein. Geht gar nicht anders. Das war im alten Römischen Reich schon. Christus ist Herr oder der Kaiser ist Herr. Abschaffung des personalen Gottes, stattdessen eine kosmische Alleinheitsenergie in Geistharmonie mit globalen religiösen Wertekonsens. Entpersonalisierung von Macht und Verantwortung. Wir sind nur noch in Netzen, nur noch in Gremien. Wenn Ihr Personal Identity Code eines Tages gestrichen wird und Sie können nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen, weil die Kreditkarte plötzlich weg ist, Sie wissen gar nicht, was los ist, bis Sie die Computer angekurbelt haben, die herausgefunden haben, wo dieser Error ist, sind Sie schon verhungert. Das geht ganz einfach. Gucken Sie sich das im Fernsehen an, gibt es genügend Beispiele, jüngstens eben Staatsfeind Nummer 1, konnte man das sehr schön. Die Menschheit soll eine Spaßfamilie werden, Spiel, Spaß und Sport, Panem et Circenses, und zum Schluss eben diese Vorbeiziehgenauigkeit. Das Gute, gottlose Gute, Satans fast perfekte, nahezu ununterscheidbare Imitation, Fälschung der Herrlichkeit Gottes, natürlich zum Wohle der Menschen, in der Schönheit der Materie, in der Ästhetik des Geistes, in der Symphonie kreativer Vielfalt, in der Harmonie einer geeinten Ethik des Guten mit einer Menschheit in Frieden, Freiheit und Wohlstand. Antichristus ist schließlich auch ein Christus. Endlich ist der Turm zu Babel fertiggestellt. Gott sei Dank, in Wahrheit der wiederkehrende Christus wird mit dem bloßen Hauch seines Mundes vertreiben. Warum bringe ich so eine globale Ausuferung des Themas? Sehen Sie, wenn sich die Gesetze verschieben, wir in und anonymen Netzen leben werden und die Spielregeln der Toleranz nicht mehr mitmachen, was ist die Konsequenz? Wem glauben wir? Imitations-Vorbeiziehgenauigkeit. Gucken Sie sich mal dieses Bild an. Alles aus Printmedien rausgeholt. Ne? Man muss nur mal gucken. Gucken Sie mal hier. Fast der Heilige Geist, die Erleuchtung im Herzen, Licht. Aus der Zeitung Esotera. Ne? Jeder, der sucht nach Erleuchtung, nach Erlösung und Christus nicht in sich hat, kann doch gar nicht anders als dahin. Gucken Sie sich das an. Ne? Schlag ein, Kooperation. Immer ein Stück Schlangenkopf dabei. Klar, viele werden sagen, das ist doch ein unattraktiver Weg. Und manche werden sagen, gucken Sie sich das an, das werden Sie wahrscheinlich kennen, 2000 Jahre Christentum ist ja wohl genug. vorwärts in die Zukunft. Die vereinte Menschheit ist doch viel schöner. Die faszinierende Idee einer vereinten Menschheit. Ja, Jesus will auch eine vereinte Menschheit herstellen. Krieg dein Leben im Griff, sei deine eigene Ich-Kampagne und dein Kapitän auf hoher See, hab deine Balance Scorecard im Griff, die Kurs ist klar, du wirst es schon schaffen. Denn vergiss nicht, du selber bist ja Gott, du hast ja Göttliches in dir, meditiere anständig. Kann man das überhaupt noch sehen? Ja, sehen Sie wieder dasselbe Bild. Ich habe diese Bilder bewusst gebracht, weil ein Bild mehr aussagt als tausend Worte. Man muss die Stimmung der Bilder aufnehmen, um zu merken, was die Geistqualität ist, die dahinter steckt. Wissen Sie, wir sitzen ja in einem Krieg der Geister. Beispiel. Am Anfang habe ich eine Idee, ein Haus zu bauen, dann habe ich es im Geist. Dann kommt es auf dem Papier beim Architekten und zum Schluss ist es Materie. Aber es fängt immer im Geist an. Deswegen hat auch Jesus nicht gegen die Römer gekämpft, sondern gesagt, euer Herz ist das Problem. Welcher Geist begeistert euch? Das ist eben die dicke Frage, permanent, jeden Tag im Alltag. Ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, und das habe ich hier aus diesem Jesus-Film rausgenommen, dieses Bild, dass jeder Weg an Jesus Christus vorbei schon Verführung ist. Der ist Verführung. Die lichtvollste, fast perfekte, gute Innovation sind die gefährlichsten Verführungen. Bitte achten Sie darauf, achten wir darauf. Ist es das gute Christi oder ist es das gute Luzifers? Jeder Weg an Jesus Christus vorbei ist Verführung. Wenn Sie jemanden fortentwickeln, damit er fort ist, ist das Verführung. Wenn Sie sich nicht Gedanken machen, was dieser Mensch kann und will und nur auf reiner Sachbasis eine Promotion-Entscheidung treffen, ist das Verführung. Neulich sagte mir einer von einem großen Elektrokonzern mit angeschlossener Bank, er sagte, Code of Conduct, nicht? Wir dürfen keine Schmiergelder bezahlen. Und wenn schon, dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Das ist auch Verführung. Gut. Worauf müssen wir uns konzentrieren? Drehen wir das Ganze um. Mit Werten in Führung gehen. Führungswerte. Ich denke weltweit, und das haben Sie auch jetzt hier in den Vorträgen schon gehört oder in den Workshops, kristallisieren sich verschiedene Punkte heraus. Bei einer Führungskraft scheint das Wichtigste zu sein, nämlich er selbst. Du bist deine stärkste Intervention. Charakterentwicklung. Transparenz, walk the talk, Glaubwürdigkeit, Stabilität, Innenhalt, Krisenfestigkeit. Aber, habe ich mal auf einem Männerkongress gehört, in Israel 10 Stufen, wie man ein Abba werden kann. Man fängt beim Säugling an, wie jeder. Man will die Flasche haben, wenn man sie nicht kriegt, macht man einen Mordsradau, quäkt und ist dann wieder zufrieden. Manche Chefs kommen über diese Stufe nie hinaus. Stufe 1. Dann gibt es noch ein paar mehr. Die nächste Stufen, die wichtig scheinen, ist der sogenannte Rockzipfler. Das ist einer, der hängt am Rockschoß der Mutter. Und immer wenn die Mutter dabei ist, wird er ganz frech, läuft auf irgendwelche Leute zu und streckt den Bäh die Zunge raus. Wenn die aber auf ihn zukommen, haut er ganz schnell wieder ab und sucht bei der Mutter wieder Schutz. Muttergesellschaft. Ich lebe von geliehener Autorität. Wenn mein Chef das gesagt hat, mache ich das auch. Keine Eigenständigkeit. Gibt es viele Führungskräfte, die nur von dieser geliehenen Autorität leben und nicht von einer verdienten Autorität und damit haben sie keine Autorität. Nächste Stufe, hat man mir erklärt, ist dann der Mähnenschüttler. Das ist ein junger Mensch, der entdeckt plötzlich, er hat Kraft, er hat Krallen, ein Bart wächst ihm. Wie viel Zeit habe ich noch? Keine mehr? Schon vorbei. Haben Sie die Zahlen gezeigt? Gut. Vier Bilder noch. Ohne Kommentar. Wertschätzung von Menschen. Aber werden heißt, wie Christus werden. Die Leiden und die Trainings auf sich nehmen und durchgehen. Die Menschen als Wert schätzen, realistisch und nüchtern dabei bleiben, den Mut, unbekannte Länder zu erobern, kreative Zerstörung zuzulassen, Empowerment loslassen, bemündigen. Dynamic Ability ist einfach mit Komplexität und Dynamik fertig werden und unbedingt Gebetsgemeinschaft. Ich bin ganz sicher, dass wir diesen Krieg, diesen Geistkrieg der letzten Zeit nicht durchstehen werden, wenn wir nicht eingebunden sind in den Leib Christi. Wenn wir nicht gegenseitig uns Feuerschutz geben durch gemeinsames Gebet, durch gemeinsames Durchhalten, durch gemeinsame Begleitung. Die Alternative ist sonst dieses hier, und ich denke, das will keiner. Ich denke, die Alternative, richtige, ist das. Wunderbares Bild. Stabilität ist gefordert.